Guten Tag. Die Impulsetexte oder die Predigtexte der Impulse-Gottesdienste folgen in diesem Jahr den vorgeschriebenen Predigtexten. Sie haben ihn also auch vor sich im Wochenprogramm. Und bevor wir in den Predigtext einsteigen, ein ganz kleiner Hinweis auf den Vorspann. In Johannes 12, da geht es um den Einzug Jesu in Jerusalem. Eine riesige Volksmenge ist zu Gange. Alle sind begeistert von Jesus und dann hört der Satz vor dem Predigtext auf: Seht, alle Welt läuft Jesus nach. Und dann haben wir den Text vor uns und der geht so weiter. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die kamen zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, für sich behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wer es hergeben kann, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ganz großer Bahnhof für Jesus. Publicity pur. Jesus Christ Superstar. Alle sind begeistert. Die Menschen kleben ihm an den Lippen. Sie fressen ihm aus der Hand. Und jetzt wollen ihn auch noch die Griechen sehen. Die Nationen, die Weisen dieser Welt, die Großen, Starken und Schönen. Dreimal sagt Johannes 12, dass da eine riesige Menge um Jesus herum aufläuft. Platz 1 bei Germany's Next Topmodel, der Oscar für den besten Film, ein Klacks dagegen. Großer Bahnhof für Jesus. Und er? Er sollte jetzt diesen Hype wenigstens für eine kurze, knackige Predigt nutzen. Das ist die Gelegenheit. Jetzt kann man einmal den missionarischen Dampfhammer schwingen. Der Herr hat sie in meine Hand gegeben. Also wer das nicht ausnützt, was macht Jesus? Dass er so ganz anders als wir sich selbst nicht als Superstar aufs Tablett erheben lässt, das wissen wir schon, das konnte man ja ahnen. Vorher schon im Johannesevangelium, da wollten sie ihn mal zum Brotkönig machen, weil Tausende satt wurden. Und was macht Jesus? Er flieht, er haut ab, weg. Zu einem Ego-Trip hat ihn nie jemand verleiten können. Noch nicht einmal dem Teufel ist es gelungen mit seinem Pseudo-Versprechen der ganzen Welt. Warum nicht? Warum spricht Jesus nicht darauf an, groß herauszukommen, in der ersten Liga zu spielen, bei den oberen 10.000 mitzuflanieren? Er hat kein Interesse an einem Pseudo-Leben. Sei groß, sei mächtig, sei stark, sei schön, sei gesund und potent, sei strotzend. Und wie die Lebensversprechen heute alle heißen, Jesus hat mit Halbheiten, mit Pseudo nichts am Hut. Er will die Wahrheit Gottes. Er will die Liebe Gottes. Er will das Leben aus Gott. Er will mehr, als ihm Starkult geben kann. Er will Gott dienen und die Ehre, die Gott ihm gibt. Und darum genau spricht er jetzt vom Sterben, von der Notwendigkeit des Sterbens. Und wie so oft macht er es in bildhafter Sprache, und das versteht sofort jeder, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es für sich, bleibt es allein, bleibt es bei sich selbst. Wir wollen leben, und Jesus spricht vom Sterben. Und dieser Text aus Johannes mutet uns zu, dass wir gleich dreimal in unserem Durst nach Leben in den Tod, ins Sterben hineingehen. Dreimal soll ich sterben, um zu leben. Um zu einem Leben durchzudringen, das mich nicht belügt. Noch einmal, wir wollen leben. Wir haben einen Lebenstrieb. Sigmund Freud nennt ihn Eros. Der ist uns angeboren, schon Embryonen kämpfen um ihr Überleben. Das ist etwas Natürliches, das ist gesund. Und wir tun, wenn wir dann tatsächlich den Mutterleib verlassen haben und verlassen durften, das ist nicht selbstverständlich, dann tun wir alles, um unser Leben möglichst lange, möglichst schön, bequem, erfolgreich, angenehm zu verleben. Wir tun eben alles, um zu leben. Und das ist noch einmal, es ist berechtigt. Gott will, dass wir leben. Christus sagt selbst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott ist Liebhaber des Lebens. Es gibt in der Bibel keinen Heldentod und keine romantische Verklärung oder Theatralik des Todes à la Shakespeare. Du sollst leben. Aber dieses Leben, dieses echte Leben, das kein Pseudo ist, das nicht in Halbheiten stecken bleibt, das führt zuerst in den Tod. Dreimal. Ich möchte mich im Motto gleich an diesem Buchtitel orientieren. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Sie können dieses Buch auch nachher, kleine Schleichwerbung, am Büchertisch auch kaufen. Das erste Sterben. Bei Jesus gibt es eine verblüffende, ja, eine paradoxe, irritierende Einladung zum Leben. Er dreht nämlich alles um, was wir heute und über die Jahrtausende hinweg hören und was unser Hirn durchspült. Bei Jesus lautet die Einladung: Das Leben findest du nicht bei dir, nicht in dir, nicht in der Vollverwirklichung deiner Wünsche, Ziele, Fähigkeiten. Du musst dich nur selbst entfalten. Nein, das ist nicht die Botschaft Jesu Christi. Wer sich selbst gewinnen will, wer sein Leben groß machen möchte, der wird allein bleiben, so sagt er es deutlich. Der wird alles verlieren. Erinnern Sie sich noch an die Predigt vom September mit dem Glück? Wer dem Glück nachjagt wie ein Verrückter, der wird erleben, dass das Glück vor ihm flieht, so schnell es nur kann. Das ist eine harte Botschaft. Das Leben findest du nicht in deiner Selbstverwirklichung, in deinem Großherauskommen, in deinem Ego. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. das Weizenkorn findet, wenn es so bleiben möchte, wie es ist, kein Leben. Es kann sich konservieren, plastinieren, vergolden mit Brillanten, versehen lassen und besetzen. Es bleibt allein. Wissen Sie, was der Begriff Alleinsein bedeutet in der Bibel? Es ist der Begriff für Verlorensein. Eigentlich ein Begriff für die Hölle. Alleinsein, beziehungslos sein, das ist die Hölle. Wir Menschen sind Beziehungswesen, von Anfang an darauf gemacht, dahin geschaffen. Wie das Weizenkorn auch. Es ist für etwas anderes gemacht. Es soll in die Erde fallen. Es soll seine Verkapselung in sich verlieren. Es soll aufgehen, eins werden mit der Erde und sich wunderbar vermehren. Wir sind nicht für uns selbst gemacht. Ich, das reicht hinten und vorne nicht. Das ist zu wenig. Wir sollen die Verkapselung in uns selbst verlieren, sollen wieder in Beziehung sein, in Beziehung mit unserem Schöpfer, in Beziehung mit Jesus Christus, in Beziehung mit dem Bruder und der Schwester neben uns. Das ist Leben. Um dieses zu verwirklichen, um dahin zu kommen, wofür wir gemacht sind, müssen wir einen ersten entscheidenden Tod sterben. Der Glaube an Christus beginnt mit einem Tod. Mit dem Tod meiner Ich-Autonomie. Mit dem Tod meines Ego, das alles allein auf dem Lebensthron bestimmen möchte, wie es selber möchte und will. Das Leben beginnt, wo ich mich aus diesem Alleinherrschen herausrufen lasse, von Christus einladen lasse und ihm gestatte, dass er diesen Platz besetzt. Wo die Beziehung zu ihm, wo die Abhängigkeit von ihm mein größtes Glück wird, da ist dieser Tod bereits eingetreten und wieder zum Leben hindurchgekommen. Was habe ich denn von diesem Sterben, wenn Christus besetzt, was bisher nur ich allein festgekrallt habe? Mit 5 Buchstaben. Ich habe Leben. Ich bin und werde mit Christus frei, frei von mir selbst, von dem Zwang, meinen Stiefel fahren zu müssen, meine Pläne durchzuboxen, meine Macht zu beweisen, meine Publicity in der Welt zu beweisen, hinaus zu posten. Frei davon, mich selbst und meinen Wert erleisten zu müssen, frei davon, mich selber erlösen zu müssen. Ich bekomme in Christus das Leben und unglaubliche Freiheit. Und ich kriege es immer nur gratis. Das ist geschenkt, gratia, aus Gnade. Ich kriege es nicht verdient. Christus gibt mir mein Leben zurück. Er knapst uns nichts ab. Das ist immer die Angst, die man hat, bevor man sich zum ersten Mal auf Christus einlässt. Ja, wenn ich das dann mache, ja, bin ich dann nachher so ein Duckmäuschen, so ein Marionettchen? Habe ich dann gar keine Freude und Spaß mehr am Leben? Ich habe das sicher schon mal gesagt. Stellen Sie sich vor, ein 5-jähriges Kind wagt, zu seinem Papa zu sagen, Papa, ich hab dich lieb. Wird der Papa dann sagen, ha, schön, darauf habe ich gewartet, dass du das sagst. Ab heute Nacht schläfst du in der Scheune. Das wird er nicht machen. Warum haben wir Angst, unser Leben Christus anzuvertrauen, ihm den Regentenstuhl zu übergeben, diesen Tod zu sterben, um das ganze Leben, nicht ein Pseudoleben zu bekommen? Also das erste Sterben, wage den Glauben, überlasse Christus den Chefsessel, tritt ihn bewusst ab, an ihn, vertraue ihm, dann wirst du leben. Dann bist du nicht mehr in dich selbst hinein verkurft. Du wirst unendlich frei. Also ich erlebe diese Freiheit oft auch, dass ich Späße machen kann und Jux habe am Leben, wo ich dachte, wenn alles darauf ankäme, dass ich es gut hinbringe, dann dürfte ich jetzt nicht so ausgelassen sein. Dann müsste ich jetzt vorsichtiger sein. Aber das ist nur nebenbei. Das zweite Sterben, es ist das alltägliche Sterben in der Nachfolge Christi. Davon hatten es die drei vorhin. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Das ist vielleicht sogar schwieriger als dieser erste Schritt, das Abtreten dieser Herrschaft. Das alltägliche Sterben ist nämlich immer wieder von vorne und von Neuem schmerzhaft. Ja, zum Glauben kann ich finden, das kann passieren, dass der Glaube mich findet, dass Christus mich ruft, dass ich ihm vertraue. Aber dieses in der Nachfolge den kleinen Tod immer wieder spüren. Ich mache jetzt mal nur Überschriften. Sie haben ja drei große Beispiele vor Augen. Ich mache mal Überschriften und jeder denke sich seinen Teil dazu. Vielleicht am besten gerade an der Baustelle, wo Sie im Moment am meisten knabbern. Übe loslassen. Lege Verbissenheit ab. Wo bist du verbissen? Und willst es unbedingt so haben? Das ist eine Einladung zum Sterben. Gib Kontrolle ab. Setz andere Menschen frei. Trau ihnen was zu. Gib nach. Warum musst du immer noch Recht haben? Warum musst du immer noch einen Erfolg nach dem anderen vorweisen? Du dürftest frei werden von dem unbedingten Müssen. Du könntest den Bruder, die Schwester wahrnehmen, könntest spüren, was jetzt gerade Not tut. Sterben könnte auch bedeuten, dass du endlich den einen Schritt machst. 20 Jahre hast du darauf gewartet, dass die anderen endlich kommen und sich bei dir entschuldigen. Natürlich haben die Bockmist gemacht. Sterben könnte bedeuten, dass du hingehst und deinen Anteil zugibst, deinen Stolz fahren lässt, dass du wirklich einen Schritt machst. Aaron hat seine Schuhe hergegeben. Das war ein aktiver Schritt. Das war ein Sterbeprozess. Das tat weh in dem Moment. Eigentlich wollte ich einen anfangen mit der Predigt und Sie fragen, ob Sie Feinde haben, persönliche Feinde. Und dass sie sich dann darüber freuen sollten. Und dann habe ich es wieder umgeändert, aber jetzt kommt der Feind doch noch in die Predigt. Feinde stören Friede in ihrem, in meinem Leben, können eine wunderbare, eine schmerzhafte Hilfe sein, das wahre Leben bei Christus zu finden. Jemand hat es einmal so formuliert: Alles, was dich beten macht, ist ein Segen. Und wann beten wir gewöhnlich? Und wann beten wir Sturm? Wenn das Leben anders verläuft als gedacht. Wenn Pläne zerbrechen, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn die Krankheit nicht weggeht, ja, schlimmer wird. Können Sie das denken? Wenn solche Dinge da sind in Ihrem Leben, können Sie das denken, dass Christus dann an unserem Leben schleift? Wie ein Rohdiamant, der erst durch unzählige Schleifprozesse hindurch muss, damit daraus etwas unvergleichlich Kostbares entsteht. Vielleicht ist deine jetzige Baustelle dein Problem vom Moment, das dich nach unten zieht, ein Schleifprozess, eine Einladung, loszulassen, abzugeben, Christus praktisch zu vertrauen, damit etwas Hochkarätiges daraus entstehen kann, etwas Schönes, Lebendiges. Vielleicht braucht dieser Schleifprozess Jahre, Jahrzehnte und ich gebe zu, wer in einem langwierigen Schleifprozess drin ist, das ist harte Zeit. Da brauchen Sie auch Unterstützung von anderen. Da brauchen Sie vielleicht gleich im Anschluss an den Gottesdienst Gebet. Das Angebot ist da. Was verliere ich denn, wenn ich das hergebe, wenn ich an mir schleifen lasse? Was verliere ich denn? Welchen Tod sterbe ich denn? Ich verliere, noch einmal, ich verliere mein Alleinsein. Das Denken, den Druck, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Ich verliere auch meine harte Schale, meine Borniertheit, den Kampf und Krampf, es anderen zeigen zu müssen. Ich muss doch nichts mehr zeigen, wem muss ich noch was beweisen? Ich darf aufatmen. Das spart so viel Kraft. Ja, was ich verliere, das wird zu meinem größten Gewinn. Christus lebt in mir, sagt Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt, praktisch lebe ich nicht mehr, Galater 2,20. Christus lebt in mir und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und selbst für mich gestorben ist. Sterben, um mit ihm zu leben und er in mir, was für ein Gewinn. Noch kurz das dritte Sterben. Ja, das wird dann der Austritt aus diesem leiblichen, körperlichen Leben hier sein. Konkret gefragt, was soll einmal auf Ihrem Grabstein stehen? Sprechen Sie doch mal drüber mit Ihrem Partner. Wie wollen Sie sterben? Denken Sie doch mal drüber nach. Kannst du, können wir solche Gedanken zulassen? Das tut durchaus weh. Sehr beeindruckt hat mich wieder einmal, ich habe die junge Dame schon vor Jahren im Fernsehen gesehen, jetzt habe ich sie wieder gesehen, eine junge Frau, die mit 18, 19 einen schweren Unfall hatte, operiert wurde und wenige Tage nach der OP platzt die Hauptschlagader und sie stirbt. Nicht so, dass sie ganz, ganz weggegangen wäre. Sie kann noch einmal zurückgeholt werden. Aber sie macht, wie viele andere auch, in der modernen Medizin ist es ja Tagesgeschäft, sie macht eine Nahtoderfahrung. Diese Frau ist Christin. Sie hat etwas von dieser unglaublichen Geborgenheit bei Gott gespürt. Sie hat Dinge gehört und gesehen, die kann man mit eigenen Worten überhaupt nicht wiedergeben. Sie hat seitdem keine Angst mehr vor diesem letzten Sterben. Sie weiß, ich bin bei Gott noch viel mehr, bei Christus noch viel mehr geborgen, als ich es hier je erleben konnte. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Dreimal wartet ein Sterbeprozess auf uns. Der erste, wenn wir Christus das Ruder unseres Lebens überlassen. Der zweite immer wieder im alltäglichen Leben, im Loslassen und Vertrauen. Und der dritte, wenn wir dann Abschied nehmen aus diesem irdischen Leben. Immer ist da Angst, das ist okay. Aber immer ist da Leben, das auf uns wartet. Kein Pseudo. Wahres Leben, großer Gewinn. Und das ist mein Schlussgedanke. Weil Christus weiß, nicht nur weil er das weiß, aber auch weil er weiß, wie schwer uns das Sterben fällt. Deshalb stirbt er zuerst, geht uns auch im Sterben voran und er lebt. Er ist lebendig, damit wir sterben und mit ihm leben können, nicht erst dann, sondern heute schon. Amen.